Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Wir spielen Derby. Naja, das ist ja, besser kann man es sich nicht ausmalen.
Das wird sauintensiv. Es wird eng werden und es wird richtig zur Sache gehen.
Also wirklich, es ist schwer in Worte zu fassen. Das ist tatsächlich, wenn ich es jemandem erklären müsste, der absolut keine Ahnung hat von Eishockey und wie die Stimmung beim Eishockey ist und was über Playoffs ist und so weiter, ich könnte das wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen. Das muss man miterlebt haben, das muss man gefühlt haben, um überhaupt zu verstehen, wie gigantisch eigentlich das wirklich ist.
Ich freue mich total. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung wird, weil ich glaube, sowas haben wir dann selber noch nicht erlebt dieses Jahr, was am Freitag auf uns zukommen kann, aber ich glaube, dass es einzigartig cool wird.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Dienstagabend ist schon. Und morgen geht sie los, die wilde Playoff- oder Pre-Playoff-Party, hoffentlich Party im Sinne der Eispiraten. Spiel 1 gegen Weißwasser steht an und ja, das Spiel wirft seine Schatten voraus. Wir haben gerade eben schon ein paar Ausschnitte gehört aus den kurzen Sprachnachrichten, die mir sowohl Chevy wie auch Luis rübergeschickt haben und auch Josi hat uns noch mit ein paar Sprachnachrichten beliefert. Und wenn ich sage uns, dann bin ich natürlich wieder mal nicht alleine, denn Nomi lacht mich ja wieder übers Handy an. Howdy.
Howdy, Partner. Schönen guten Abend an alle.
Nomi, das war wieder mal heute von uns eine sehr spontane Nummer, denn eigentlich haben wir überlegt, wir können ja morgen vor dem Playoffs-Spiel vielleicht was machen und eine kurze Vorschau liefern. Aber die Sache ist die, den Podcast hört dann erst jemand an, wenn das Spiel schon vorbei ist.
Das stimmt.
Und von daher wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, jetzt mal einen Blick auf die anstehende Serie zu geben gegen die Lausitzer Füchse. Mal kurz drauf zu schauen, wie haben wir das letzte Wochenende bestritten, wie hat Weißwasser das letzte Wochenende bestritten. Dann lass uns kurz dann drauf schauen, wie die andere Pre-Playoff-Partie ausschaut. Lass uns mal kurz schauen, wie die Playdowns jetzt aussehen. Und dann denke ich, sind wir gut vorbereitet auf das Spiel morgen, auf das Spiel am Freitag. Und ja, und um das Ganze noch so ein bisschen anzudicken, anzufüttern, haben wir natürlich noch ein paar Sprachnachrichten von Luis, von Chevy und von Jussi, die uns einen kurzen Einblick geben. Wir haben ja schon ein paar Ausschnitte gehört und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, also zumindest die beiden sind schon heiß.
Wäre ja schlimm, wenn nicht, natürlich. Das ganze Saison am Ende darauf hingearbeitet und gerade natürlich in den letzten Schlusswochen ja nochmal mehr arbeiten müssen, einfach um natürlich es in die Pre-Playoffs zu schaffen. Und ich denke, das ist am Ende natürlich auch etwas, womit sie sich einfach belohnt haben, womit sie durchgezogen haben über die letzten 2 Wochenenden. Ne? Und Gott sei Dank es so auch geschafft haben, dass wir nicht bis zum letzten Spieltag zittern mussten, ne? Sondern relativ entspannt das dann alles angehen konnten. Ne? Ja, und von daher denke ich, war die Party danach groß, erstmal nach den Wochenenden, ne? Und die Vorfreude natürlich auf das, was jetzt kommt, ebenso.
Auf jeden Fall. In die Pre-Playoffs, das hatten wir jetzt, in die Playdowns, das hatten wir ja letzte Woche schon im Podcast angesprochen. Will natürlich keiner. Wie gesagt, es gab ja auch nur noch eine wirklich sehr theoretische Chance für Freiburg, da reinzurutschen. Da hätten wir wirklich 6 Punkte und 28 Tore verspielen müssen. Das haben wir dann zum Glück Freitag gerade gezogen mit dem Sieg gegen Kaufbeuren in der Verlängerung. Da reden wir nachher gleich drüber, über das letzte Wochenende, weil du gerade eben das schon angesprochen hast. Das habe ich natürlich auch Chevy und wie auch Luis gefragt, wie viel Druck abgefallen ist, ne? Wie die letzten Wochen halt so gewesen sind und dann auch, ja, wie es sich anfühlt, jetzt die Erkenntnis zu haben, okay, wir müssen nicht in diese Playdowns, wir haben die Pre-Playoffs geschafft. Und da können wir mal kurz reinhören in Chevy und auch in Luis, wie sie das so sehen.
Ja, ich persönlich, ich hatte an sich keinen Druck verspürt. Ich denke, wir haben über die ganze Saison hinweg gesehen, dass die Qualität und die Aufopferungsbereitschaft und der Charakter der Mannschaft für mehr bestimmt war in den Spielen. Klar, zum Ende hin war vielleicht der Kräfte wegen ein kleines Tief, sage ich mal, da. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte eigentlich nie den Glauben dran verloren, dass wir zumindest die Pre-Playoffs schaffen. Und dem war ja letztendlich auch so. Deswegen, super happy natürlich, dass wir, wie du gesagt hast, auch nicht in diese umkämpfte Playdowns müssen. Wie gesagt, Minimalziel Pre-Playoffs ist erreicht. Und ab jetzt fängt alles neu an. Die Karten werden neu gemischt und ich freue mich riesig drauf.
Ich bin sehr erleichtert und ich denke, alle sind sehr erleichtert. Ich fand es cool, wie der Verein auch die Situation gehandelt hat. Ich meine, wir waren nie auf dem 11. Platz, das haben sie uns auch immer wieder betont. Von daher waren wir immer in einem guten Spot, wo wir alles selbst kontrollieren konnten. Aber dennoch sind wir alle sehr froh natürlich, dass wir das umgehen konnten, weil du gesagt hast, da ist niemand zu unterschätzen. Und du spielst lieber, auch wenn es K.O.-Spiele sind, aber du spielst lieber um was Positives als um was Negatives, weil dann ist immer ein Ticken, ich will nicht sagen Angst, aber da weißt du immer, was auf dem Spiel steht. Und wenn es positiv ist, dann hast du mehr Freude drin, um was zu spielen. Von daher, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und ich denke, wir haben uns den Spot auch verdient, weil wir gerade in der ersten Saisonhälfte sehr, sehr stark performt haben, dann hinten raus viel Verletzte hatten und die Situation uns eigentlich erst auch in den Spot gebracht hat. Von daher bin ich schon froh, weil es auch der Mannschaft einfach nicht gerecht gewesen wäre, finde ich, um einen Abstieg zu spielen.
Ja, erleichtert Nomi, das konnten wir uns natürlich schon denken. Die sind jetzt natürlich froh, dass es in die Pre-Playoffs geht. Und ja, wie es auch schon Luis gesagt hat, ne, den Spot haben sie sich verdient, dass haben sie sich eigentlich schon, und das hat Luis ganz gut, finde ich, ja, schon beurteilt, dass das wirklich, sage ich mal, sich die Eispiraten schon in der ersten Saisonhälfte eigentlich verdient haben, diesen Klassenerhalt im Endeffekt, ne, indem wir halt wirklich die erste Saisonhälfte sehr gut gespielt haben, dann, ich weiß nicht, ob es Chevy war oder auch Luis, der es angesprochen hat, dann kam die Verletzungsmisere, dann haben wir natürlich auch Körner gelassen, ich glaube, das hat Chevy gesagt, dass dann ein bisschen irgendwo ein Stück weit jeder nachgelassen hat, logischerweise die Erschöpfung war da und jetzt hat man nochmal dann doch in den letzten 5 Spielen von 15 Punkten, ich glaube 10 geholt, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, das wäre so ein solider Mittelfeldplatz, ich habe jetzt die Tabelle nicht geordnet, aber ich könnte mir vorstellen, mit 10 Punkten bist du irgendwo in der Range 6 bis 10, also von daher haben wir uns wirklich diesen Pre-Playoff-Spot jetzt hinten raus doch noch verdient. Und ja, können alle irgendwie erleichtert sein.
Das auf alle Fälle. Also am Ende natürlich wird einfach nach 52 Spieltagen abgerechnet. man muss am Ende auch sagen, dass natürlich auch gerade die Gegner ja trotz allem es spannend gemacht haben mit Partien halt gegen Kaufbeuren, gegen Weiden, auch gegen Freiburg, wo man sagt, man hatte nochmal diesen Druck gehabt, dass man weiß, man spielt nochmal gegen die direkte Konkurrenz. Das kann natürlich auch lähmen, aber am Ende haben sie das super bewältigt. Es war sicherlich nicht alles jetzt spielerisch oberstes Niveau oder wie man sich das manchmal wünscht, aber am Ende zählt halt eben einfach nur das, was rauskommt und was man da wahrscheinlich auch den Jungs einfach zugutehalten muss und was jeder gesehen hat, ist halt einfach diese unglaubliche Moral, die sie bewiesen haben, selbst nach Rückständen, die ja uns oft das Genick gebrochen haben, gerade im Mittel- oder im Mittelabschnitt der Saison, dass sie da zurückgekommen sind und am Ende im letzten Drittel die Spiele drehen konnten oder in die Verlängerung gebracht haben. Und ja, also unterm Strich haben sie dann halt einfach die letzten Spiele wieder ihr Gesicht gezeigt, was sie am Anfang der Saison hatten. Sicherlich auch einfach, weil jetzt so viele zurückgekommen sind, aber weil auch natürlich Verstärkung jetzt mit dabei ist mit neuen Spielern. Und ja, von daher, wir sind, denke ich, mit dem 10. Platz top zufrieden. Ohne die große Verletzungsmisere wären sicherlich der ein oder andere Punkt mehr noch drin gewesen. Aber am Ende können wir damit, glaube ich, sehr gut leben. Und gerade wenn man jetzt sieht, welche Vereine doch hinten reingerutscht sind in diese Playdowns, dann ist man sehr froh, dass man einfach die umgehen konnte.
Auf jeden Fall. Also das hatten wir jetzt schon mehrmals angesprochen, dass ich glaube, sowohl gegen Kaufbeuren als auch gegen Freiburg, Weiden und Bad Nauheim keiner spielen möchte. Wir hatten es ja letztens schon angesprochen. Da würde sich sogar wahrscheinlich der ein oder andere Stream mal lohnen, mal reinzugucken in die Serie. Also das werde ich wahrscheinlich auch mal tun. Also je nachdem. Wenn wir jetzt 2-0 von den Lausitzern weggefiedelt werden, habe ich bestimmt erstmal keinen Bock auf Hockey. Aber davon gehen wir erstmal nicht aus. Jetzt lass uns mal aufs letzte Wochenende schauen. Gegen Kaufbeuren, bevor wir auf die beiden Comebacks, also ein Comeback und ein Neuzugang, bevor wir auf die beiden mal blicken, lass uns mal generell das Spiel betrachten. Ich fand es überraschend intensiv. Also man hat schon gemerkt, gerade nach dem 2-0 von den Eispiraten, dass dann Kaufbeuren doch auch auf das Körperspiel umgestellt hat. Das hat uns dann so gar nicht geschmeckt irgendwie. Dann haben wir es wirklich im zweiten Drittel innerhalb von, ich glaube, es waren 4 Minuten, komplett hergeschenkt, haben dann das 2-0 aus der Hand gegeben, ich glaube, zu einem 3-2. Ein 3-0 haben wir sogar hergegeben. Macht es nicht besser. haben dann das 3-0 hergegeben innerhalb von 4 Minuten, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, aber gut, das war dann wirklich so dieses, naja, mit einer halben Arschbacke gekriegt, was irgendwie über die Zeit. Dem ist halt dann auch gegen Kaufbeuren nicht so, für die ging es noch um alles. Die haben dann wirklich Moral und Charakter gezeigt und wir haben uns dann alle nur angeschaut bei uns und haben dann gesagt, naja, das ist der Grund, warum wir nicht Playdowns gegen Kaufbeuren spielen wollen.
Ja, na sicherlich. Also ich sag mal, bei Kaufbeuren hast du gemerkt, die wollen halt unbedingt diesen Punkteabstand gering halten. Ja, hergeschenkt, sag ich mal, bei den Toren. Ich fand halt eher, man stand so da und die, da ist halt alles reingefallen. Also gefühlt hätten die hinten von der blauen Linie schießen können, der Puck wäre irgendwie durchgegangen. Das waren halt mal 5 Minuten, wo bei denen alles geklappt hat und bei uns halt gar nichts. Ansonsten, sag ich mal, wir haben das Spiel gut angenommen, wir waren halt eiskalt gewesen vor dem Tor. Man hat, finde ich, auch am Anfang überhaupt nicht so gemerkt, dass Kaufbeuren eigentlich gewinnen muss. Also die waren da noch recht zurückhaltend. Wie du dann sagst, sind sie erst dann später so in das Körperspiel reingegangen, um da irgendwie Akzente zu setzen. Ja, und dann war das aber so das perfekte Beispiel. Kaufbeuren macht halt das 4-3 und das wäre eigentlich vor 3-4 Wochen der Genickbruch gewesen, wo man weiß, da passiert halt nichts mehr, jetzt bist du in Rückstand. Und am Ende hast du dich wieder rausgekämpft, machst einen Ausgleich und gewinnst dann in der Verlängerung und hast halt wieder diese Moral gezeigt. Und vor allem gerade in dem Spiel, wo du sagst, okay, ich müsste jetzt nicht mehr zwingend mich verausgaben, haben die Jungs trotzdem nicht aufgesteckt und wollten das Spiel gewinnen. Und das haben sie gemacht, einfach damit man sicherlich auch sagen kann, wir haben es aus eigener Kraft komplett gerissen. Und von daher ziehe ich dann eigentlich den Strich und sage Hut ab, wie sie das Spiel noch bestritten haben und dass sie am Ende so viel noch gegeben haben, um zu gewinnen.
Definitiv. Also Streu macht dann den Mecken, kurft einmal 1 oder 2 Runden ums im Drittel rum und findet dann den Schuss ins lange Eck. Ganz, ganz tolles Tor. Und ja, über den Overtime-Winner Da muss ich ganz ehrlich sagen, also grandiose Vorlage von Corey war es, glaube ich, wieder. Und wie Dylan dann vors Tor läuft und also mehr als humorlos das Ding dann da an die Latte und reinknallt. Also das war wirklich, den wollte er einfach machen. Der hat gesagt, so die Faxen dicke, das Ding muss jetzt beendet werden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sie es dann doch wirklich sehr, sehr vernünftig zu Ende gespielt. Lass uns mal kurz auf die beiden Spieler blicken, die ein bisschen im Mittelpunkt standen. Das war sowohl das Debüt von Kobe, wie auch das Comeback, das lang erwartete Comeback von Tim Lutz. Und lass uns erstmal auf Timmy kurz blicken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was Tim schon in seinem ersten Spiel jetzt für ein Speed wieder aufs Eis gebracht hat. Also wenn jemand auch präsent gewesen ist, dann war es Tim.
Ja, ich sag mal, da war natürlich heiß wie Frittenfett. War ja auch umso schöner, dass dann am Ende nach dem Spiel er auch nochmal so vor der Kurve geholt wurde. Und da einfach auch so das ein bisschen belohnt wurde, dass du sagst, trotz allem ein Jahr lang trainiert, gekämpft, um irgendwie wieder aufs Eis zu kommen. Und ich fand es halt auch ja super, dass Jussi ihn natürlich auch gleich so eingebunden hat, dass er seine Chance bekommt, obwohl er so lange gefehlt hat. Und das Beste, und das hat er ja auch damals schon gezeigt, ich glaube, das war Playdown-Serie gegen Regensburg, wo er dann wirklich aufgeblüht ist. Ich glaube, 6 Punkte in 7 Spielen oder was das war. Und da muss ich dann halt sagen, wenn er jetzt warm läuft, ist er sicherlich auch ein Faktor, der uns da ungemein mit seiner Geschwindigkeit einfach helfen kann. Ja, also von daher ist einfach schön zu wissen, dass er wieder da ist und ich hoffe, dass er jetzt endlich, solange es geht, verletzungsfrei bleibt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt auch schon gefühlt seitdem er hier in Grimmitschau ist, Sebastian Streu sehr gut.
Ja, definitiv. Also ich habe den auch immer jetzt mal wieder nochmal angeschaut gehabt wegen seinen Statistiken und was er so gemacht hat. Ein paar Anlaufschwierigkeiten so in den ersten Spielen gehabt, aber er läuft gefühlt warm. Und ja, also auch, ja, wir, also man hat ja das jetzt gesehen bei seinem Tor, wie er es gemacht hat, dass er jetzt nicht nur derjenige ist, der im Powerplay im Slot steht und einen Direktschuss machen kann, sondern er hat Geschwindigkeit, er hat die Technik und ja, wenn man das einfach mal dann am Ende sieht und ja, so überlegt, okay, was könnte der über eine ganze Saison am Ende abliefern, ist das auf alle Fälle ja, aller Ehren wert. Und ich glaube, so wie sich die Reihen jetzt halt einspielen, und das passiert ja mit Spiel für Spiel, wird das halt einfach auch immer besser.
Auf jeden Fall. Ich will gerade mal versuchen, auf dieser DL2-Seite mir Spielstatistik anzugucken von Sebastian. Und ja, letzten 3 Spiele 3 Punkte gemacht, ne? Sowohl in den letzten beiden Spielen sogar jeweils ein Tor geschossen. Also ja. Kann Sebastian gern mitnehmen, die Streak, wenn man es so nennt, oder die Torstreak oder die Leistung, also oder die momentane Verfassung, nennen wir es mal so. Also die kann er gerne jetzt mit in die Playoffs nehmen. Und dann,
ja, und man, ja, was man ja sagen muss, unser Scoring hat sich jetzt einfach gerade bei den Toren ja auch verbreitert. Ja. Durch ihn, Kobe am Ende auch. Wo man jetzt einfach gemerkt hat, okay, selbst Till Michel, ein wirklich schönes Tor geschossen.
Auf jeden Fall.
Ja. Natürlich aufgrund auch der Vorlage, aber auch er muss erstmal mit seinen jungen Jahren dort so im Slot stehen und den dann am Ende da reinmachen. Und das ist ja eigentlich das, was uns lange Zeit gefehlt hat, was sehr auf die erste Reihe sich so beruht hat. Und ich hoffe einfach, dass es dann natürlich weitergeht, weil am Ende natürlich gegen Weißwasser hast du eine ganz andere Mannschaft, wo man einfach über 3, 4 Reihen auch aktiv sein muss. Ja,
ja, da brauchst du die Tore, wie auch von dem Justin Büsing, der jetzt auch, wo der Knoten mal geplatzt ist. Also ich denke, das Ding war auch der Dosenöffner zum Beispiel gegen Kaufbeuren. Also da so eiskalt ins Drittel zu fahren und das Ding da ins Eck zu knallen, also das war, denke ich mal, auch für Justin wichtig zum Beispiel, das Ding, das Tor zu machen. Ja.
Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ja, jetzt, wo du es sagst. Also, ja, auf jeden Fall.
Dann Brune hat auch seit Ewigkeit mal wieder getroffen. Also das heißt, du hast jetzt eigentlich über jede Reihe hinweg mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt. Und das gilt es jetzt halt einfach wirklich mitzunehmen, weil gerade wenn wir nachher noch auf Weißwasser schauen und auf Anthony Marone schauen, also gegen den muss einfach wirklich jede Reihe Gefahr ausstrahlen.
Ja, definitiv. Wahrscheinlich einer der besten Torhüter, den wir in der DL2 mit haben.
Ja.
Und das dann halt einfach so, wo man sagt, die Chancen bieten sich auf alle Fälle. Das hat man in den anderen Spielen auch in Weißwasser gesehen. Gerade beim letzten muss man ja sagen, man hat es mit eigener Dummheit irgendwie auch dann hergeschenkt und kam halt in diesen typischen Trott rein, wo man sich dann wieder 3-4 Dinger fängt. Und es gilt einfach von Sekunde 1 konzentriert zu sein. Und auch am Ende, Marone ist auch nur ein Mensch. Und vor allem, wie ja auch gesagt wurde, wir haben den Vorteil, wenn wir es schaffen, in Weißwasser am Mittwoch zu gewinnen, dann ist der Druck deutlich bei Weißwasser. Wir haben das Heimspiel und das ist dann halt eigentlich unsere Chance. Das heißt, ich gehe davon aus, dass unsere Jungs gerade am Mittwoch alles reinwerfen werden, um halt wirklich diesen wichtigen Sieg zu holen, um einfach da entspannter auch in den Freitag gehen zu können und mit einem guten Gefühl antreten zu können.
Bevor wir jetzt auf Weißwasser schauen, lass uns noch ganz kurz auf das Debüt von Ben Kobe schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hat in einer Reihe mit Mekin und mit Ruck gespielt, gefühlt. Ja, man sieht schon noch, die Abstimmungsschwierigkeiten waren da, logisch. 3 Trainingseinheiten, direkt Spiel. Wo soll da das blinde Verständnis herkommen? Aber man hat trotzdem schon gesehen, dass er trotzdem einen Einfluss aufs Spiel hat. Also wie gesagt, ein Tor, eine Vorlage in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, einen besseren Einstand kannst du nicht haben. Auch für Selbstvertrauen, für Selbstbewusstsein auch. Also von daher, mir hat er sehr gut gefallen. War viel, viel präsenter wie Maxime Trépanier. War viel, viel effektiver wie ein Siggi. Und genau das hat uns im Endeffekt gefehlt. Hat auch mal einen Check eingesteckt, hat auch mal körperlich gespielt. Das, was wir auch wirklich immer bei Maxim sozusagen kritisiert haben, dass er gefühlt einen Meter vor der Bande abgedreht hat oder mal einen Schläger so ein bisschen wie so ein Zahnstocher mal so hingehalten hat. Aber Kobe war da, war im Spiel drin und hat sich halt dann, wie gesagt, auch belohnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, überzeugender Einstand.
Definitiv, und er ist erst 24 Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen, ja. Also noch sehr jung. Und dann halt auch dieses mannschaftsdienliche Gespiele, wo man das halt gesehen hat in Freiburg, wie er den auf Till Mischel rüberlegt. Ich meine, hast du einen anderen Spieler dort stehen, der vielleicht ein bisschen übermotiviert ist, der versucht das selber irgendwie zu klären oder denkt sich, okay, auf den brauchst du eh nicht einen Pass spielen. Ne? Also von daher, er hat sich da auch mega gefreut und ist genau das richtige Ankommen, am Ende gleich einen Treffer machen. Ich meine, gut, das Ding gegen Kaufbeuren, den erwischt er ja nicht mal so voll, meiner Meinung nach. Das war so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein halb geschenktes Tor. Aber er hat natürlich gemacht, das ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Und wie du sagst, die erste Reihe, die hat jetzt so das passende Puzzlestück, jetzt wo Worschi ausfällt, natürlich erstmal gefunden. Und sorgt halt anscheinend auch dafür, dass durch die Umstellung für die anderen Reihen auch halt dort dementsprechend eine andere Gefahr herrscht. Also er hat halt jetzt im ersten Wochenende wunderbar funktioniert und ich gehe davon aus, dass jetzt mit der Trainingseinheit, die sie hatten, auch wenn Zwischer nach dem Freiburg-Spiel wahrscheinlich nur einmal auslaufen und ein normales Training ist, jedes Mal wird es ein Stückchen besser und am Mittwoch werden wir sehen, wie ausschlaggebend das dann sein wird.
Eine weitere Erkenntnis aus dem Freiburg-Spiel war, dass die Eispiraten mit Christian Schneider eine hervorragende 1-1-A-Lösung im Endeffekt haben. Und ich denke, das macht es für Jussi nicht einfacher, für morgen die Entscheidung zu fallen, wer am Tor steht und wer nicht.
Also erstmal war es natürlich schön, dass Christian wieder, Comeback gegeben hat, dass er da auch wieder zwischen den Pfosten stand. Gleichzeitig natürlich auch schön für Kevin Reich, ihm einfach mal die Auszeit zu gönnen, dass er da auch mal nicht mit nach Freiburg fahren muss, sondern sich auch mal ausruhen kann und Zeit mit der Familie hat. Wenn ich jetzt ein Coach wäre, würde ich trotz allem sagen, dass grundsätzlich natürlich der Torhüter, der die meiste Spielzeit hat und auch das meiste mit dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft vielleicht dort steht, wo sie steht, am Ende auch das Spiel bekommen sollte. Am Ende kannst du immer noch so einen Move bringen für ein Freitagsspiel, wenn du vielleicht morgen verlieren solltest oder ähnliches, wo man sagt, okay, dann macht man da nochmal so einen psychologischen Tausch. Aber ich denke, für das Spiel morgen sollte Kevin Reich schon auf jeden Fall gesetzt sein. Auch wenn natürlich Christian Schneider in Freiburg eine gute Leistung gezeigt hat, wobei diese Schussstatistik auch wieder, naja, die konntest du dir ein bisschen an den Helm schmieren. Also was da alles als Schuss wieder durchging, ist dann halt auch, naja, ich meine, für ihn freut es mich, das ist, für seine Statistik ist es wunderbar, aber 54 Schüsse, also so im Sekundentakt hat es ja dann doch nicht eingeschlagen. War sehr viel, was halt auch wieder auch ungefährlich war.
Bevor wir jetzt auf Weißwasser oder bevor wir jetzt in die Analyse reingehen zu Weißwasser, lass uns mal kurz Chevy und Luis zu Wort kommen, wie die jetzt auf den Gegner blicken, dass es jetzt im Endeffekt Weißwasser geworden ist, denn wir haben es ja im letzten Podcast schon gesagt, es hätte ja auch noch Regensburg, Landshut, Weißwasser und auch theoretisch Düsseldorf werden können. Nun ist es Weißwasser geworden und jetzt lassen wir reinhören, was die beiden dazu sagen.
Ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass das jetzt so gekommen ist. Ich habe mir das, ich meine, es war ja vom letzten Spieltag noch nicht klar, aber das war schon das, was auch die Jungs, wo sich jeder drauf gefreut hätte, dass wenn es so kommt. Und jetzt sind wir alle natürlich total, wie soll ich sagen, ja, excited, aufgeregt dafür, was kommt. Das ist, ja, das wird sauintensiv. Da wird's, es wird eng werden und es wird richtig zur Sache gehen, denke ich mal und hoffe ich mal. Und ja, ich denke, um in dieses Playoff-Fieber reinzukommen, geht es gar nicht besser als mit einer restlos ausverkauften Hütte beim Derby. Und ich hoffe, dass die Hütte ausverkauft wird. Alles andere wird mich ehrlich gesagt wundern. Mit den Erfahrungen, die ich bisher hier in Krimmetschau gemacht habe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Laden voll sein wird. Muss er auch sein. Und dann ja, haben wir die gute Position, dass wir, wenn wir morgen ein solides Spiel abliefern, Freitag das entscheidendere Spiel zu Hause haben.
Was Besseres kann an sich nicht passieren. Geilste Zeit der Saison und wir spielen Derby. Naja, das ist ja, besser kann man es sich nicht ausmalen. Wie du auch gesagt hast, 2-2, gut, kann man jetzt viel reininterpretieren, aber wie schon gesagt, ich denke, Karten werden komplett neu gemischt, das sind ganz andere Spiele mit einer ganz anderen Intensität, man spielt alle 2 Tage gegen denselben Gegner, also es ist alles möglich, es ist alles drin, es ist alles möglich, und ich denke, nicht nur gegen Weißwasser, sondern gegen wirklich jeden für uns, deswegen sehr optimistisch, freue mich sehr drauf. Ich denke, die ganze Mannschaft brennt darauf, dass es endlich losgeht. Ja.
Ja, Nomi, das waren die Aussagen. Mich wundert es, dass es ein bisschen, dass bei beiden das so rauskam, dass es wie ja, ein Wunschgegner gewesen ist, die Lausitzer Füchse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Analyse gehen, wir haben ja noch fast Jussi vergessen, denn er hat auch noch was zu dem kommenden Spiel gesagt.
Ja, Lausitz, obviously Derby. It's going to be electric. It's going to be most likely super atmosphere on both rings and we're looking forward to it. Yeah, Lausitz, it's really, really compact, pleasure, structured, really disciplined hockey. So we have to be patient. We got to play away the line rushing 4 games. So we stay compact and wait for our opportunities. But at the same time, I think the biggest thing is going to be the intensity. It's always intense games over there. So how do we manage our mental side? How do we manage our pucks? How do we manage the battles? That's going to be for us. But we're healthy. We're ready to go. I think the room looked really excited today. So yeah, I'm looking forward for tomorrow.
Ja, jetzt lass uns wirklich mal in die Analyse reingehen, Nomi. Wie gesagt, der Wunschgegner, zumindest von den Spielern. Ja, Weißwasser, wir haben in der Hauptrunde jeweils unsere beiden Heimspiele gewonnen, haben die beiden Auswärtsspiele verloren. Wenn ich jetzt mal so das richtig im Kopf habe, war sogar das letzte Spiel in Weißwasser ja mehr als hergeschenkt. Ich glaube, da hatten wir wieder so ein grandios schlechtes letztes Drittel gehabt, glaube ich.
Ja.
Von daher, wenn du jetzt so zurückblickst, ja, klar, Chevy hat es gesagt, Playoffs haben jetzt die eigenen Gesetze. Ob man da jetzt so auf die Hauptrundenspiele blicken muss, weiß ich nicht. Aber trotzdem, lass uns mal hernehmen. Im Endeffekt waren es 4 Aufeinandertreffen, die mehr als ausgeglichen waren. Und ja, also Weißwasser ist ja immer unangenehm irgendwie.
Ja, einfach weil sie halt eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung abliefern, wo man sagt, dass da gibt es halt jetzt nicht die Top-Formation, sondern es geht durch alle Reihen durch. Die haben alle ein Kämpferherz. Und wenn man da halt nicht bereit ist, über 60 Minuten Gas zu geben, über 60 Minuten zu kämpfen, Checks zu fahren, dann wird es halt schwierig, weil irgendwann übernimmt dann Weißwasser einfach das Ruder und das kann dann halt sehr schnell gehen. Gerade bei den Spielen immer dort in Weißwasser ist es total unangenehm. Ja, und da sollten wir einfach gewarnt sein, dass wir von Minute 1 an wirklich vom Kopf her da sind, vom Körper her da sind. Und ich erwarte da auch eine sehr, sehr intensive Serie, die sich richtig aufreiben wird, wo man sagt, dass sicherlich beide Vereine auch versuchen werden, übers Körperspiel sich die Präsenz auf dem Eis zu holen. Und am Ende gilt es dann aber trotzdem, die Nerven zu bewahren, also Strafen zu vermeiden. Weißwasser jetzt 4 Powerplay-Tore gegen Düsseldorf geschossen. Wir natürlich jetzt auch nicht schlecht im Powerplay, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen in dem letzten Spiel und auch bei dem ersten Spiel dort. Da war ja das, wo wir noch im Podcast drüber geredet haben mit der Strafe von Ole Olev, wo ich gesagt habe, einer, der immer mal ins Gesicht fasst, ist Ole Olev. Und da war es dann und da ist das Tor gefallen. Und ja, also von daher clever sein und provozieren, wo geht, aber natürlich alles in einem Maß, wo man selber nicht auf die Strafbank geht, sondern vielleicht, wo der Gegner dann einfach die Nerven verliert. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und natürlich verstehe ich, wenn sich die Jungs darauf freuen, dass Derby-Spiele sind. Das ist nochmal sicherlich 10% mehr Reiz. Mhm. Und ich glaube, dass die natürlich auch gerade diese Chance sehen in Weißwasser, dadurch, dass es eher so eine ausgeglichene Mannschaft ist, dass man da natürlich auch gute Chancen hat, dagegen zu halten. So eine Mannschaft wie Landshut, wenn da alle Räder ineinander greifen mit ihren Top-Spielern, sind wir mal ehrlich, da siehst du im Normalfall eigentlich keinen Stich. Die bringen es halt nicht aufs Eis, aber was dort an Qualität rumläuft, ist halt einfach enorm. Bei Düsseldorf wäre es nicht viel anders gewesen. Jetzt hat sich Hirano ja noch verletzt.
Und Lukas Lesio.
Und Lesio, also da auch natürlich nochmal Schwächungen. Aber ja, deswegen Weißwasser so eher diese Mannschaft, die man am ehesten mit uns vergleichen kann. Und am Ende liegt es jetzt an uns, diese Band zu brechen, dass nur die Heimteams gewinnen und irgendwie ein Auswärtsspiel zu holen.
Auf jeden Fall. Und das natürlich, wie es auch schon Luis angesprochen hat, natürlich am besten schon morgen. Denn ja, es ist natürlich immer gut. Es ist ja wie in der Champions League zum Beispiel. Momentan spielt gerade Bergamo gegen Bayern. Es ist ja wie...
Wo kann man das sehen?
Amazon Prime.
Hab ich gekündigt.
Es ist natürlich immer gut, wenn du gefühlt, meiner Meinung nach, das erste Spiel auswärts hast. Denn, wie auch Chevy und auch wie auch Luis das gesagt haben, wenn du dieses erste Spiel ziehst, hast du ja dann als nächstes das Heimspiel. Und dann ist der Druck komplett auf der Seite von dem ersten Heimteam. Also von daher, wie gesagt, du kannst morgen eigentlich befreit in das Spiel reingehen, kannst gucken, was geht hier, was nimmst du mit. Und wenn es der Sieg ist, ja, dann hast du das zweite Heimspiel zu Hause oder das zweite Spiel dann zu Hause und kannst dann im Endeffekt eigentlich den Deckel drauf machen. So, und würdest du morgen dann das Spiel verlieren, hättest du trotzdem das Heimspiel am Freitag und kannst dann das Spiel 3 erzwingen. Also ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob dieser Heimfaktor wirklich so ein großer Faktor ist. Das erste Spiel zu Hause zu haben, meine ich.
Wenn das erste Spiel zu Hause verloren wird, hat es, glaube ich, schon einen riesen Impact auf auf den Kopf einfach der Spieler, weil die wissen, scheiße, jetzt haben wir das Heimrecht weggegeben. Natürlich versuchen die das dann schnellstmöglich abzuhaken und werden nur sagen, okay, das war jetzt ein Spiel und dann geht's Freitag wieder los, aber ich denke, das hat trotzdem schon irgendwie eine Auswirkung. Und da muss man dann einfach sagen, die Motivation ist da sicherlich dann bei unseren Jungs einfach auch morgen ein Stückchen höher, genauso wie, falls wir gewinnen sollten, Weißwasser wahrscheinlich dann Freitag uns gefühlt überrollen möchte, weil sie einfach das Spiel gewinnen wollen. Also Derby-Spiele, Pre-Playoffs und dann halt wirklich noch so, ja, Sudden Death gefühlt, wo man sagt, das kann eigentlich nur in einem gefühlten Massaker enden. Und da musst du dann am Ende dann einfach schauen, dass du ja als Sieger vom Eis gehst.
Ja, also wie gesagt, Weißwasser ist ja auch sehr heimstark. Das drittbeste Heimteam der DEL2. Also das ist halt wirklich kurios, aber ich meine, der Fuchsbau fasst wie viele Zuschauer? Du hast es ja wahrscheinlich besser auf dem Schirm.
2.900.
Das ist jetzt nicht unbedingt als Hexenkessel bekannt. Trotzdem ist das in denen ihrer Büchse da schwer zu spielen. Und ja, du kannst dir selbst nicht sicher sein, wenn du in Weißwasser 5-3 führst, 3 Minuten vor Schluss, dass du das Ding halt auch gewinnst. Also das ist irgendwie immer ganz komisch gegen Weißwasser. Und jetzt lass uns mal im Blick auf, wir haben ja gerade schon über einen Torhüter gesprochen, Anthony Muron, einer der besten Torhüter in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt mal so auf die, du hast vorhin schon das breite Scoring angesprochen, wenn wir jetzt mal wirklich auf die Topscorer von Weißwasser schauen, ganz oben natürlich Lane Scheidel, Kanadier, 43 Spiele, 43 Punkte, davon 16 Tore, 27 Vorlagen, auch ein Spieler, der, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ja, 20 Strafminuten ist normal bei 52 Spielen, also alles in Ordnung. Der zweite Scorer von Weißwasser, das ist dann schon eher was Interessantes, mit Leonard Nilek. Das ist eine Leihgabe von Berlin. Ich gucke gerade mal, wie alt er ist. Ich glaube, 18 war ist er. Nein, 22. 2004 geboren. 47 Spiele für Weißwasser gemacht, 38 Punkte, auch 16 Tore. Dann kommt Charlie Janke, auch kein Unbekannter, mit DEL-Erfahrung, gerade auch für Düsseldorf. 49 Spiele, 17 Tore, 20 Vorlagen, 37 Punkte. Dann Clark Breitkreuz, seit Ewigkeiten auch schon in Weißwasser Kapitän. Einer der Leader in der Mannschaft, auf jeden Fall. Auch mit einem guten Scoring, 43 Spiele, 36 Punkte. Ja, und dann kommt halt wirklich erst nach ihm so ein kleiner Sprung auf Kyle Haflena, der ist Verteidiger, der ist neu in der Mannschaft, hat dann 28 Punkte in 51 Spielen und dann geht es schon weiter mit John Broder mit 26 Punkten, Alexis Dahu, wahrscheinlich eher die Enttäuschung als Kontingentspieler in Weißwasser, wenn man es jetzt mal so nennen will, ich glaube, da hatten sich alle ein bisschen mehr von ihm erhofft, in 44 Spielen nur 23 Punkte, wenn wir uns überlegen, wie Alexi bei uns abgeliefert hat, denke ich, haben sich auch die Lausitzer...
Wüsste ich jetzt gar nicht, war das so sehr...
Ja, ich glaube, das waren irgendwas mit 26 Spiele und 27 Punkte oder irgendwie sowas, oder? Ich kann ja ihn mal kurz aufmachen, wo er bei uns gespielt hat. 28 Spiele, 26 Punkte.
Okay.
Und dazu noch 6 Playdown-Spiele und 5 Tore und eine Vorlage. Also eigentlich kann man sagen, einen guten Punkt pro Spiel und in 34 Spielen 15 Tore.
Ja, also sag mal, das war ja auch so ein Spieler, wo wir gesagt haben vor der Saison, dass wir den gerne natürlich hier gehabt hätten.
Genau.
Jetzt ist die Frage, hätte er hier anders performt oder wie hätte er jetzt hier reingepasst anhand der Statistik, wenn man jetzt so schaut, dann muss man halt sagen, puh, also hätten wir den jetzt gehabt, dann hätten wir ja noch einen Spieler mehr gehabt mit einer Ausländerstelle, über den wir hätten diskutieren müssen. Mir seine Spielweise an sich natürlich immer gefallen hat. Und ich dachte aber eigentlich, dass er sogar weite Teile von Saisonanfang sogar eigentlich trotzdem Topscorer dort war. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwann mal eingebrochen ist, aber ich dachte, der hat ein ganzes Stück in Goldhelm gehabt.
Genau. Das hat bei Alexi, ist es eingebrochen im Endeffekt wirklich so nach, ja, so Mitte der Saison, ab November, war es ja wirklich nur noch sporadisch, immer mal 5-6 Spiele ohne Punkt. Dann hat er mal wieder eine hohe Phase gehabt zwischen dem 14.12. und 21.12. 3 Spiele, 5 Punkte. Und dann kam gar nichts. Und wirklich jetzt seit dem 16. Januar nur 2 Punkte gemacht. Das ist schon arg wenig. Und saß auch wirklich sehr viel draußen. Also gerade hier am 6.2. ein Spiel gemacht. Das nächste dann erst am 20.2. Und auch jetzt am letzten Wochenende hat er nicht gespielt. Das letzte Spiel am 1. März gegen Krefeld. Also logisch, wenn du Anthony Marone spielen lässt, musst du einen draußen lassen. Weil weiß, was er hat mit Lane Scheidel, Adam Brady, den haben sie nachverpflichtet. 26 Spiele, 7 Tore, 15 Vorlage, 22 Punkte. Wahrscheinlich aufgrund von Alexis Leistung. Dann haben sie noch Eric Hurt, Verteidiger. Ja, und dann halt Anthony Marone. Also das sind fünf Kontingentspieler. Und davon muss halt einer dann draußen sitzen. Und ich denke, dass dann halt wirklich immer Alexi derjenige war, der dann halt auf der Tribüne Platz nehmen musste, wenn Anthony Marone spielt. Wird natürlich auch interessant.
In Weißwasser, dass es am Ende die Deutschen rausreißen und da eigentlich gerade dann halt mit Platz 2 und 3 im Ranking sozusagen schon Vorreiterrollen mit einnehmen. Zeigt aber halt auch wieder, wie unberechenbar Weißwasser ist, weil du halt nicht sagst, das ist jetzt die erste Reihe mit allen Ausländern, die irgendwie für Wirbel sorgt, sondern du musst halt überall aufpassen und wie du es gesagt hast, Clark Breitkreuz, das ist, also ich weiß nicht, gefühlt immer, wenn wir Derby-Spiele haben, ich weiß nicht, wann der uns nicht trifft, der fällt immer auf und ja, die haben halt auch so richtige Typen in der Mannschaft und deswegen darf man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sind am Ende auch verdient auf dem Platz, wo sie waren, hatten ja zwischenzeitlich wirklich mal eine gute Siegesserie hingelegt, wo sie sich hochgearbeitet haben. Und ja, also es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie diese Serie ausgeht. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden. Und ja, da gehört wahrscheinlich auch dazu, wer macht sich am meisten nervös und macht dadurch auch Fehler.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du halt wirklich so schaust, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, in den Special Teams, die Powerplay-Quote von uns ist 24,1, von Weißwasser 23,5, also nur verhältnismäßig sehr, sehr gering der Unterschied. Wenn ich jetzt mir die Unterzahlquote angucke, hat Weißwasser ein Unterzahlspiel von 80,1. Wir haben 76,8, also da ist dann doch schon ein kleiner Unterschied, aber insgesamt in der Effizienz, und die nehmen ja viele, viele, viele Experten gern mal her, hat Weißwasser eine 103,6 und wir eine 101, also beide eigentlich im Soll, was ihre Special Teams angeht, und gerade wenn du auch auf die Fairplay-Statistik schaust, wirst du sehen, Weißwasser auf Platz 4, in der Fairplay-Tabelle, wie auf Platz 1. Also von daher...
Fairplay-Meister wird nur der EDC.
Genau. Also da muss man ganz ehrlich dazu sagen, was wirklich sehr offensichtlich ist in Grimmitschau, dass wir mit 162 2-Minuten-Strafen mit Abstand die wenigsten haben. Wenn ich das jetzt mal hier sortiere, kommt als nächstes Weiden und danach kommt direkt Weißwasser mit 184 aber. Also das sind ja dann doch nochmal... ganz schöner Batzen mehr, 2-Minuten-Strafen. Also Grimmitschau ist wirklich mit Abstand die fairste Mannschaft. Und ich finde, dass wir auch bei aller Intensität, die die Playoff-Serie mitbringen wird, ist ein Derby. Ne? Aber trotzdem sollten wir versuchen, ja, so fair wie möglich zu bleiben.
Natürlich. Also du musst wegbleiben von der Strafbank. Das sagt sich immer so leicht oder ist halt so eine Es ist eine Frage, ja, die du immer bringen kannst, aber man sollte einfach gewarnt sein und halt auch wirklich seine Nerven im Griff haben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil man braucht jetzt nicht in 3 Spielen mit irgendwelchen Sinnlosstrafen kommen, wo man sagt, dass die dann am Ende Spiel entscheidend sein können, wenn ich jetzt eine Serie über 7 Spiele habe, ja mein Gott, wenn mich jetzt da mal einer an der Nase kitzelt, dann kann ich vielleicht auch mal zu lang und sagen, okay, ich setze jetzt hier ein Zeichen, das solltest du halt bei 3 Spielen vermeiden, vielleicht auch nur 2 Spiele, weil da kann halt wirklich jede dumme Aktion spielentscheidend und serienentscheidend sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also von daher könnte das ein Schlüssel werden. Ich habe mir jetzt gerade mal den Direktvergleich angeschaut. Also Weißwasser hat, wie gesagt, 4 Siege mehr. Wie gesagt, die stehen ja nicht umsonst auf Platz 7. Haben 20 Tore mehr geschossen, also 19, um es genau zu sagen. Wir haben 19 Tore mehr geschossen und haben nur ein Tor weniger bekommen. Also gerade was die Gegentore angeht, ist es wirklich ausgeglichen. Und es sieht auch alles nach einer wirklich sehr ausgeglichenen Serie aus gegen Weißwasser. Also Ich bin da echt mal gespannt. Und ja, ich hatte natürlich auch Luis und Chevy gefragt, ja, wie sie denn jetzt auch auf den Freitag schauen, weil da würde ich mit dir auch gleich gerne nochmal drüber reden, wie wir jetzt dann auf unser Heimspiel halt blicken. Wie gesagt, wir gehen natürlich alle davon aus, dass wir morgen eine starke Leistung zeigen und dann haben wir natürlich ein Freitag-Heimspiel, wo wir ja, Richtung Ausverkauf blicken werden oder blicken wollen. Und ja, lass uns erstmal reinhören, was Chevy und was Luis dazu sagen.
Wenn es um eine Serie geht, sind es immer die coolsten Spiele, finde ich. Wenn es eine Serie ist, wo es auch noch ein Derby ist, mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Und dann addiere dazu noch ein Heimspiel. Also wirklich, es ist schwer in Worte zu fassen. Das ist tatsächlich, wenn ich es jemandem erklären müsste, der absolut keine Ahnung hat von Eishockey und wie die Stimmung beim Eishockey ist und was über Playoffs ist und so weiter, ich könnte das wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen. Das muss man miterlebt haben, das muss man gefühlt haben, um überhaupt zu verstehen, wie gigantisch eigentlich das wirklich ist. Deswegen umso mehr freuen wir uns wirklich drauf. Kommt alle in die Halle, macht's laut, macht's so unangenehm wie möglich für unseren Gegner und so angenehm wie möglich für uns. Wir freuen uns drauf.
Ich glaube, jeder weiß, wenn die Halle hier voll ist, wie schwer es ist, hier zu spielen und andersrum, wie geil das für uns ist. Von daher blicke ich da sehr zuversichtlich darauf. Ich denke, wir müssen morgen ready sein und morgen wird ein sehr, sehr intensives Arbeiterspiel. Und wenn wir uns in eine gute Ausgangslage für Freitag bringen, dann haben wir eine sehr gute Chance, am Freitag dann auch mit der Unterstützung hier das Spiel zu gewinnen. Und ich freue mich total. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung wird, weil ich glaube, sowas haben wir dann selber noch nicht erlebt dieses Jahr, was am Freitag auf uns zukommen kann. Aber ich glaube, dass es einzigartig cool wird.
Gesagt hat, das haben wir auch schon im Intro gehört, so ein Ausschnitt davon, dass man das eigentlich gar nicht beschreiben kann, was Playoffs eigentlich bedeutet, was Heimspiele bei den Playoffs bedeuten. Wie gesagt, Chevy ist ja, man sieht es ja nach jedem Spiel, einer der Emotional Leader, wie man es immer so schön sagt. Das ist auch genau das, was auch, glaube ich, die Fans brauchen, was die Mannschaft braucht. Und Luis hat es auch nochmal mehr als verdeutlicht. Also der ist sagt, wir müssen die Hütte voll machen, alles andere würde ihn wundern, wenn die Bude nicht voll ist. Das gibt nochmal den Push, dass, ja, ist er auch von Grimmitschau so, also das erwarten die Spieler ja fast sogar schon von uns, diese Stimmung, dieser Schulterschluss zwischen Fans und Spieler. Und ich denke, dann ja, können wir vielleicht sogar unabhängig von dem Spiel morgen, ist ja, denn du verfiedelst das Ding mit 8-0. Aber ansonsten können wir uns eigentlich auf eine Party am Freitag einstellen, wo eigentlich Weißwasser schon, wenn die hier mit dem Bus ankommt, da muss eigentlich schon der Stuhl weich werden.
Der Stuhl weich werden oder noch flüssiger. ja, also ich sag mal, du brauchst natürlich, also wir müssen uns jetzt halt in so einen Modus reinfinden und ich glaube, das klappt aber von Tag zu Tag besser. Aaron setzt da alles dran, dass wir uns jetzt einfach so in diese Playoff oder Pre-Playoffs einfach so ein bisschen reinhypen. Ich sag mal, wir mussten halt lange zittern, haben halt auch bis vor ein paar Wochen natürlich immer noch auch gezweifelt und auch gezweifelt an der Mannschaft, ob sie es schaffen. Und deswegen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so leicht, mit einmal den Schalter umzulegen, aber jetzt hast du es in der Hand und wenn ich am Ende weiß, die Mannschaft ist jetzt vollständig, die hat sich aufgeopfert, hat den 10. Platz mit Abstand sich dann jetzt auch verdient und es geht jetzt gegen Weißwasser, dann darf es halt nicht viele Fragen oder Ausreden geben, sondern da muss man jetzt dann einfach Freitag ins Stadion gehen, die Jungs lautstark anfeuern, aus Weißwasser werden viele Fans mit anreisen und ja, ich denke, das wird schon in die Richtung gehen, wie es am 30.12. war oder 28., ich weiß gar nicht mehr.
28.
Ja, 28.12. war, wo man sagt, dass da auf jeden Fall es an die 5000 auf jeden Fall rangehen sollte und wird. Sind ja schon über 2000 Karten verkauft.
Genau, wollte auch
ansprechen. Wir haben noch die Zeit und ich denke, gerade wenn jetzt die Jungs am Mittwoch gewinnen sollten, sollte vielleicht noch die eine oder andere Verkaufszeit dann nach oben schießen.
Ich denke auch. Ich würde sogar davon ausgehen, wenn das Spiel morgen erfolgreich bestritten wird, dann wird spätestens am späten Donnerstagabend das Ausverkauf vermeldet werden. Ich denke, der Hype wird dann da sein.
Ich denke, da werden noch ein paar Restkarten an der Abendkasse zurückgehalten.
Aha, okay. Der Moment, der lacht schon so. Da weiß er doch mehr.
Okay. Ja, nee, wir haben ja auch Leute, die kein Internet haben und die sollen ja natürlich noch alle ihre Abendkarte kriegen. Da muss man ja auch mal noch 200-300 Karten zurückhalten.
Okay, das ist ja...
Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, aber anscheinend gibt es ja diesmal auch Toiletten für unsere Gästefans.
Das wollte ich gerade ansprechen, also das, die Kritik ist wohl, was hat er Jörg in der freien Presse gesagt?
Irgendwas, sie haben
das Fehlerbuch rausgeholt, die Fehlermappe rausgeholt und wollen wirklich an den Missständen halt arbeiten, wie gesagt, da gehört wirklich dazu, dass einfach Toiletten für die Gästefans dazugehören, also das ist eigentlich, das gebietet schon der normale Menschenverstand und der Anstand eigentlich, dass du Frauen und Männern und Kindern einen Zugang zur Toilette ermöglicht. Das hat ja letztens nicht mal am Stadiongebäude funktioniert, wo dann die Security irgendwie noch den Zugang verwehrt haben. Selbst das war eigentlich peinlich, wenn wir es so wirklich ausdrücken wollen. Und auch die Abstimmung mit der Polizei hat er angesprochen, dass die auch nochmal verbessert wird, was das ganze Thema angeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hoffe ich einfach mal, dass es wirklich alles reibungslos funktioniert. Wie gesagt, 600 Karten gehen ja nach Weißwasser. Aaron hat mir vorhin noch gesagt, wo wir telefoniert haben, dass wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn es Bedarf ist, nach Weißwasser gehen. Finde ich natürlich löblich für die Eispiraten, dass man so ein Kartenkontingent zur Verfügung stellt für die Gästefans. Im Umkehrschluss, wie viel haben wir jetzt gekriegt für das morgige Spiel? 160. Das finde ich ja mehr als eine Frechheit, im Endeffekt enttäuschend. Sagt natürlich auch viel über Weißwasser aus, dass sie natürlich versuchen wollen, die Stimmung so gering wie möglich zu halten morgen.
Ja, ich sag mal, es ist natürlich eine schwierige Situation. Ich sag mal, die haben jetzt nicht das größte Stadion. Ich glaube, wenn wir so, wie es jetzt meist bei den Spielen waren, hätte der Block so auf 250, ja, vielleicht 300 anwachsen können. Die hatten es ja sogar in zwei Vorverkaufsphasen gegliedert, also erstmal Dauerkarteninhaber, wo aber jeder auch nur eine Karte kaufen durfte. Ich meine zu wissen, dass in Weißwasser immer sehr viele Dauerkarten verkauft werden, also gut, auch gerade wegen den Sitzplätzen. Sag ich mal, da wird schon ein guter Batzen weggegangen sein. Und dann natürlich diese Restkarten, ist halt ein bisschen ja komisch, wenn ich halt zum Beispiel jetzt sage, Mittwoch kriegen sie 150 Karten und Sonntag dann 200, wo ich mir so denke, okay, warum kriegst du jetzt Sonntag mehr, dann hätte ich ja vielleicht eher gedacht, gibst du Mittwoch 200 und falls jetzt Sonntag das absolute Highlight-Spiel ist, dann kann ich immer noch sagen, tut uns leid, das Interesse bei uns ist so hoch, es bleibt halt bei 150. Wir schieben da jetzt mal keinen schwarzen Peter hin und her. Wir nehmen es halt einfach an, dann müssen die 150, die da sind, halt einfach lauter singen und sich mehr anstrengen. Sowas hat uns ja nicht aufgehalten und Weißwasser ist ja zumindest in dem Sinne fairer als andere Vereine, wenn man jetzt zum Beispiel nach Weiden guckt. Es wird ja nicht ausgeschlossen sein und so ist es ja am Ende auch bei uns, dass natürlich Gästefans sich vielleicht im Heimbereich mal noch ein Ticket holen, wenn da eins verfügbar ist, wo Weiden ja zum Beispiel komplett abgeriegelt hat und gesagt hat, jeder, der mit einem Heimticket kommt, wird wieder nach Hause geschickt. Also das ist dann schon alles ein bisschen flexibler. Die wissen die Lage da auch einzuschätzen, dass man das da manches nicht verhindern kann. Wir hatten ja riesige Probleme leider mit Edix gehabt heute, also das war ja wirklich eine Vollkatastrophe, wo man sagen muss, das ist dann halt echt schon, naja, schade und peinlich in einer gewissen Art und Weise, wenn es natürlich gerade für so ein Spiel nicht läuft.
Was war das eigentlich für ein Problem?
Naja, das ist eigentlich schon das zweite Mal dieses Jahr. Ich dachte, dass es zum ersten Heimspiel gegen Krefeld auch war. Hat Edix halt erstmal die Preise von der Vorbereitung wieder angeboten. Also konntest du halt für 13 Euro als Vollzahler kaufen. Dann haben sie ja diese ganzen Tickets dann storniert, aber da war das so alles 10, 15 Minuten online. Da waren bestimmt einige 100 Karten schon weg, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann war dann das nächste Problem, dass die den Gästebereich beim zweiten Mal, die hatten den halt nicht unterteilt. Also du konntest im Gästebereich, konntest du irgendwie auch theoretisch VIP-Tickets kaufen, bist du auf der Heine-Kurve gegangen, konntest du ein Ticket für einen Gästeblock kaufen. Und als dann irgendwie wahrscheinlich, sag ich mal, wegen den ganzen Zugriffen auch aus Weißwasser, der Gästeblock-Link nicht mehr funktioniert hat, naja, dann sind die halt auf dem Heimbereich ausgewichen und haben dort Gast ausgewählt und da hat Tickets gekauft. Und deswegen hat der Aaron halt auch nochmal den Post gemacht und geschrieben, passt auf hier, unter dem richtigen Gästeblock-Bereich gibt es noch über 200 Tickets. Mhm. Nutzt bitte das einfach wieder. Ich meine, am Ende, wir sehen das jetzt ja nicht dramatisch, die werden sich alle in und an den Gästeblock stellen. Dann ist es halt einfach so. Ich bin da eigentlich ganz froh, dass das bei uns auch immer so gehandhabt wird, dass man da relativ flexibel ist, dass man da nicht ganz so starr ist, weil wir ehrlich sind, wir sind ja auch oft als Krimmitschauer nicht anders. Sonderzug Deggendorf hatten wir 600 Karten gekriegt. Am Ende waren über 800 Leute dort gewesen, weil sich halt noch im Heimbereich Tickets gekauft haben. In Dresden damals Pre-Playoffs, der Gästeblock ausverkauft, da wurden halt einfach die angrenzenden Blöcke auch mit weggekauft. Und da ist es ja schön, wenn die Heimvereine da einem nicht jetzt sinnlos Steine in den Weg legen und dann halt sagen, ja, wer jetzt hier ein Heimticket gekauft hat, der fliegt raus oder da kommt gar nicht rein, sondern dann waren die halt einfach 10 Minuten schneller als vielleicht ein Heimfan, sorgen trotzdem für eine gute Atmosphäre und damit ist dann halt auch gut. Ne?
Auf jeden Fall. Nomi, lass uns jetzt zum Abschluss vom Podcast nochmal kurz auf die anderen Serien schauen und wir können sie ja nur kurz mal erwähnen. Landshut gegen Düsseldorf, interessante Begegnung, Traditionsduell. Ich habe so das Gefühl, dass Landshut das zieht, schon alleine, weil ich denke, Trevor Gooch, Tor Immo, Tobi Lindberg, Langmann und Diedl, geiles Torhütergespann auch. Also ich denke, da die sind mehr im Playoff-Modus und ich glaube, wenn es Landshut schafft, jetzt diese Hürde Düsseldorf zu nehmen, spielen die auch eine gute Rolle in den Playoffs, meiner Meinung nach.
Ich glaube, bei beiden Teams kommt es einfach darauf an, wer es schafft, jetzt endlich mal sich als Mannschaft auch zusammenzustellen und zu formieren, weil das haben ja beide über die gesamte Saison nicht geschafft, wo man sagt, deswegen stehen sie auch dort, wo sie sind, einfach weil sie keine Einheit geworden sind. Und ja, sagen wir vom Spielermaterial und jetzt auch mit dem Ausfall natürlich von Hirano bei Düsseldorf, der ja Topscorer war, muss man sagen, wankt Düsseldorf natürlich gewaltig. Die Unruhen, die da auch so mitgeschwungen sind über die ganze Saison, was Fans und Offizielle angeht, glaube ich, sorgen dann einfach auch dafür, dass das zu unruhige Fahrgewässer sind und ich eher denke, dass halt auch Landshut ja die Serie ziehen wird, wenn sie sich halt, ich möchte nicht böse sein, nicht zu blöde anstellen, aber ja, also theoretisch liegt alles auf dem Silbertablett da, dass sie die Serie gewinnen können und sie müssen eigentlich nur noch zugreifen und endlich halt zusammenfinden.
Auf jeden Fall. Playdown-Serien haben wir ja schon angesprochen. Freiburg gegen Kaufbeuren. Freiburg geht in die Best of Seven-Serie mit einem Sieg mehr. Also die brauchen nur 3 gewinnen. Kaufbeuren muss die 4 gewinnen. Und bei Weißwasser gegen Bad Nauheim hat sich ja jetzt am letzten Spieltag Weiden gegen Bad Nauheim hat sich sozusagen Weiden sogar noch das Heimrecht erkämpft. Es wird eine ganz normale Best of Seven-Serie. Bei Weiden muss man dazu sagen, dieser Olivier Vouillet ist ein Spiel gesperrt nach einem Check im Spiel gegen Rosenheim. Einen größeren Bärendienst hat dann Ryan Olsen Bad Nauheim erwiesen. Da haben wir ja schon drüber gesagt. Der Typ ist Fluch und Segen zugleich. Jetzt ist es wahrscheinlich mehr Fluch. Wir haben es angesprochen, ist so eine 50-50-Chance, wenn du dir so einen Typen ins Team holst. Und im Endeffekt hat es wieder mal bewiesen, der hat den Simon Schütz da so in die Bande gemeißelt, wo ich sagen muss, das ist wirklich schon, ja, eigentlich schon irre, was, also wie der Typ dann in den Zweikampf geht. Da sind 4 Spiele Sperre, kann er noch froh sein. Ich weiß nicht, Kassel hat, glaube ich, noch nichts dazu geäußert, wie es Simon Schütz jetzt geht. Aber er ist da mehr als schwer vom Eis gekommen mit 2-3 Leuten oder Mitspielern, die ihm da geholfen haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Olsen, der Typ hat einfach ein Rad ab Und wir haben es schon im Podcast gesagt, wir sind froh, dass er nicht bei uns in der Mannschaft gelandet ist. Klar, 6 Spiele, die er für Bad Nauheim gemacht hat, 5 Tore, ist die eine Seite. Aber wenn du dir dann kurz vor den Playdowns deine Mannschaft dann doch so schwächst, dann musst du ganz ehrlich sagen, dann ist es im Endeffekt ja eine Wette gewesen, die nicht aufgegangen ist.
Definitiv. Also da muss man dann am Ende auch sagen, als Verein, wie gehst du damit um, wenn die Sperre abgelaufen ist? Nimmst du jetzt dann wieder mit rein, weil du irgendwie darauf angewiesen bist, dass du irgendwie frischen Wind reinbekommst, oder gehst du davon aus und rechnest damit, dass da vielleicht in einer zweiten Runde, wenn Bad Nauheim es nicht schaffen sollte, vielleicht nochmal solche Aussetzer hat, weil er ja ein Zeichen setzen will. Und da ist halt wirklich die Frage, inwiefern hilft er dir? Bringt ja nichts, wenn er alles mit solchen Aktionen auch wieder einreißt. Es ist also ja für mich irgendwie auch unerklärlich, wie man als Spieler da so sein kann. Also, dass das wirklich da gar keinen Lerneffekt gibt. Aber ja, ansonsten weiten Bad Nauheim würde ich meinen, auf jeden Fall so eine 50-50-Serie. Die Unruhe in Weiden mit den ganzen Außengegebenheiten könnte größer sein als vielleicht die Unruhe in Bad Nauheim, wobei man natürlich sagen muss, dass da gerade mit dieser 4-1-Niederlage, die sich jetzt noch in Kaufbeuren abgeholt haben, am letzten Spieltag, ich sagen muss, also puh, da wäre ich als Fan jetzt dann aber richtig nervös, weil wenn ich nicht mal schaffe, gegen Tabellenletzten, auf den ich vielleicht treffe, eine überzeugende Leistung abzurufen, schwierig. Also den Scheiter müssen sie erstmal umlegen.
Haben wir nochmal reagiert, Andy Kahula war erst am 3. Februar gekommen, ist jetzt schon wieder weg. Kevin Goudet übernimmt
genauso
jetzt
für die Playdowns. Primitschauer Zeiten.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, Kevin Goudet übernimmt. Also finde ich schon ein ziemlich irrer Move. Und das zeigt eigentlich, dass in Bad Nauheim eigentlich schon das Arschwasser am Kochen ist.
Eine Verzweiflung.
Ja, pure Verzweiflung, definitiv. Wenn sie sich wirklich auf ihre Grundtugenden konzentrieren, hat Bad Nauheim eigentlich schon vom Team her fast sogar eine bessere Klasse eigentlich wie Weiden, gerade was halt auch die Goalie-Position angeht. Also wir haben ja den McNiven erlebt, der war ja mehr als unsicher, auch bei uns schon. Bei Jerry Kuhn weißt du, der Typ ist zwischen Genie und Wahnsinn, aber geht's in die Crunch-Time, legt er immer noch mal gefühlt 3 Schippen drauf. So hat sie auch heute Eisblock eigentlich schon analysiert. Das war eigentlich auch treffend. Also von daher muss man eigentlich wirklich sagen, sind die Positionen in der Spitze bei Bad Nauheim eigentlich sogar besser besetzt. Dazu ist vielleicht noch der Trainerfaktor. Marc Vorderbrücken kommt wieder zurück. Der hat ja nur krankheitsbedingt das Traineramt abgegeben. Von daher, der ist jetzt auch wieder zurück, ist auch wieder da mit Kevin Goudet zusammen. Kann ein Faktor sein. Der Trainerwechsel bei Weiden hat jetzt nicht so viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Leistungskurve hat ein bisschen nach oben gezeigt jetzt die letzten 2 Wochen. Trotzdem waren es, glaube ich, 2 Siege, 2 Niederlagen. 4 nach Verlängerung, also auch nicht nach 60 Minuten. Dann auch 4 durch so überragende Einzelleistungen wie jetzt der Sieg am Sonntag von Weiden. Da waren einfach auch 3 Tore von Luca Gläser mit dabei. Hat auch Ewigkeiten vorher nicht getroffen. Jetzt ist der Knoten mal wieder geplatzt. Da musst du gucken, wie gehen die Spieler der Playdown-Serie da rein. Also von daher, das ist eine richtig harte Serie. Und ich würde mir jetzt schwer tun zu sagen, die Mannschaft, die geht runter und die bleibt in der Liga. Ich habe das beste Gefühl eigentlich bei Kaufbeuren, dass die in der Liga bleiben. Ich weiß nicht warum, aber bei Kaufbeuren habe ich irgendwie so das beste Gefühl. Auch mit der Verpflichtung jetzt von Travis Turnbull, mit Leif Carlsson, mit der Verpflichtung nochmal, die haben auch nochmal den Trainer ja gewechselt, gehabt, jetzt schon 2-3 Wochen her. Aber ich habe so das Gefühl, bei denen kommt...
Also ich denke, wenn die jetzt das Spiel in Freiburg gewinnen, drehen die Serie und könnten die auch für sich entscheiden, weil einfach das Momentum dann komplett switcht. Also von einem 1-0 Rückstand hast du dann das Heimspiel zu Hause, könntest du schon 2-1 draus machen. Ich glaube, spielerisch können sie es auf alle Fälle. Die Klasse haben sie. Wenn sie Glück haben, gibt es noch die Unterstützung aus München mit dazu. Denke aber natürlich, dass trotz allem Freiburg die deutlich besseren Ausländer hat. Da muss man sagen,
das stimmt.
Halt Freiburg extrem den Stempel aus. Da kommt es halt auf die an, die musste rausnehmen, diese Reihe. Und wenn ich es mir wünschen könnte, wie es Abstiegsfinale ausschaut, würde ich sagen, Weiden gegen Freiburg. Da würde ich am wenigsten mit Herzdrücken sterben, wenn irgendeiner von den beiden runtergeht. Muss ich einfach so knallhart sagen, bei Weiden sind es einfach diese ganzen Gegebenheiten ringsrum, wo ich sage, habe ich keinen Bock mehr drauf, so in der zweiten Liga, auch mit dem Investor, keine Ahnung, was das noch für Kreise zieht am Ende, worauf man ja eh dann auch irgendwie als Gästefan immer betroffen ist. Wer weiß, was die sich da alles ausdenken. Ja, und bei Freiburg, die sind lange schon dabei in der zweiten Liga, aber es ist halt auch so ein Standort, wo ich sage, schön, dass sie Eishockey spielen, aber so richtig hat man irgendwie nichts davon. Also es gefühlt eh kein Fan, der mit zu den Auswärtsspielen fährt, also nach Grimmitschau. Dort die Halle, das ist halt ja am Kult auch schon gut vorbeigelaufen, wo man sagt, die gibt es ja jetzt auch gar nicht so lange. Die wurde ja irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, gebaut. Sieht aber dafür aus, als wäre sie schon doppelt so alt wie unser Stadion. Ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, also wenn da einer weg wäre, dann sparen wir uns eine weite Auswärtsfahrt oder halt viele Querelen mit irgendwelchen bayerischen Investoren. Und wir würden halt wirklich zwei Traditionsvereine mit Bad Nauheim und Kaufbeuren behalten, wo ich sage, gegen die spielst du einfach immer wieder gerne. Das sind irgendwie immer auch wieder Partien, wo mal, ja, man was erlebt. Kaufbeuren auch immer unten im Allgäu, wenn man da ist. Das sind immer geile Spiele, entweder verlierst du halt auch mal viermal in der Saison, aber wir haben da auch schon geile Spiele selber gemacht, auch diese Abstiegsserie mit denen selber, irgendwie auch, was ja einen so ein bisschen zusammenspeist, wenn man weiß, wie viele Jahre man eigentlich schon nebeneinander her spielt. Ja, von daher würde ich die ungern gehen lassen aus der zweiten Liga.
Da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, Nomi, was jetzt da dann dabei rauskommt. Wie gesagt, im Blick in den Stream wäre da bestimmt immer mal angebracht, weil ich denke, das wären intensive Begegnungen. Wir blicken erstmal auf uns, morgen, wichtige Aufgabe, dann am Freitag auch, und wir haben ja jetzt schon letzte Woche Freitag Jussi auf dem Eis tanzen sehen. Das ist natürlich sehr gut angekommen bei den Fans. Ich habe natürlich Jussi darauf angesprochen, beziehungsweise ich habe Chevy erstmal gefragt, wie es denn bei den Spielern angekommen ist, Jussi tanzen zu sehen, denn es war ja doch irgendwie ein bisschen ein kurzes Intermezzo, aber amüsant.
Ja, sah perfekt aus, tatsächlich. Du kannst mich gerne darauf ansprechen, von mir aus jede Runde, die wir schaffen, noch einen kleinen Move dazu. Vielleicht wird am Ende ja ein richtig schöner, langer Tanz draus. Ich hätte nichts dagegen.
Ja, Chevy hat es gesagt. Jussi hat kurz angedeutet, was er drauf hat. Im Endeffekt, wie siehst du so seine Dance-Moves?
Ja, also ich sag mal, mit 5 Gin Tonic kriege ich die das auch so langsam hin. Also, nee, ich muss schon sagen, ich kann mir ja sehr gut in einem Club vorstellen, wie er da so durch die Gegend schlendert und vielleicht auch, wie er seine Frau, Freundin um Finger gewickelt hat. Also so ganz ungeschickt sah es nicht aus. Meiner Meinung nach gibt es sicherlich deutlich schlimmere Unfälle. Von daher, ein bisschen Rhythmus hat er im Blut.
Auf jeden Fall. Und ich habe ja Jussi halt auch darauf angesprochen. Ich habe gesagt, Jussi, es ist ja schön, dass du deine Dance-Moves mal so angedeutet hast, aber es war irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Und habe ihn dann natürlich gefragt, hey, was können wir denn von dir eigentlich noch erwarten? Was hast du denn noch so im Petto? Und da können wir ja mal reinhören.
I don't know. I'm not much of a dancer, especially with if there's nothing to do with alcohol. So yeah, I try to keep my dance moves on the apartment when I'm alone, so I don't make a fool out of myself. But I promise you this, that we win the championship, I will give the fans a solid show. That's a promise.
Ja, das ist natürlich ein großes Versprechen, was Jussi gegeben hat. Er hat gesagt, wenn wir die Meisterschaft gewinnen, verspricht er eine solide Leistung. Also, da bin ich mal gespannt. Erstens, ob wir Meister werden irgendwann, und zweitens, wie dann die solide Dance-Einlage aussieht.
Ja, wenn wir Meister werden, dann erwarte ich, dass er sich sofort sein Hemd vom Körper reißt, das erste Freiberger sich aufschießt und dann erstmal einen kleinen Tornado vor der Heinekurve macht und
genau.
einfach mal Mensch ist. Ja, also
und dann macht er, und dann aus dem Eis macht er die Robbe.
Und dann kann er sich nach einer Stunde, die René Rodorisch dasteht, um endlich die Medaillen zu verteilen, kann er sich die Fix abholen und dann geht's hinten in der Eistonne und da geht's dann weiter.
Ah, das macht er dann mit einem Bademantel. Schön Finish-like, dann steht er mit dem Bademantel da und nimmt die Medaille und den Pokal entgegen. Genau.
Ja, also ich denke, er ist ja ohne lockere Socke.
Ja,
auf jeden Fall. Ob wir die Meisterschaft erreichen, ich weiß es nicht. Aber am Ende vielleicht. Egal wie es ausgeht, auch die Pre-Playoffs, muss man einfach sagen, muss man den Hut ziehen, was die Jungs und auch Jussi wieder geschafft haben dieses Jahr, wie er das Ruder rumgerissen hat, welche Ruhe er bewahrt hat, aber auch die Spieler natürlich. Und von daher, selbst sollte es am Freitag vielleicht in die andere Richtung gehen und wir ausscheiden, dann können wir trotzdem stolz auf die Jungs sein, stolz ein weiteres Jahr in der DL2 spielen zu dürfen. Und
auf jeden Fall.
Dann einfach vielleicht schon die Vorfreude einfach entwickeln auf das, was kommt, und hoffentlich im Sommer mit viel Ruhe vielleicht der ein oder
ich
andere.
Ich wollte es gerade sagen.
Was Verpflichtungen oder Vertragsverlängerungen angeht, abwarten und dann einfach wieder neu angreifen. Also ich muss sagen, deswegen hatte ich ja das auch so ein bisschen im letzten Podcast gesagt, dass für mich jetzt dieses Hauptziel erreicht ist. Und ich definitiv damit auch gut leben kann, wenn wir ausscheiden, weil ich einfach weiß, was wir jetzt geschafft haben, das war unglaublich schwer, das war unglaublich wichtig. Und alles, was jetzt kommt, das ist einfach Zugabe. Und auch wenn natürlich Niederlagen im Derby gegen Weißwasser wehtun, muss man dann am Ende sagen, Jungs, trotzdem Hut ab, danke für das, was ihr auf dem Eis gezeigt habt. Aber ansonsten sollen sie sich einen Arsch aufreißen. Krefeld müssen sie dann halt nochmal wegbuttern, wenn Jussi ins Finale will. Und da wollen wir natürlich dann auch dabei sein.
Auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, wie sagt man so schön, die Arbeit ist erledigt, jetzt kommt die Kür, irgendwie so, ne? Gibt es doch ein Sprichwort, glaube ich. Und das ist jetzt genau das. Wir haben das Minimalziel.
Bei mir so auf Arbeit heißt immer, die Arbeit ist erledigt, jetzt kommt der Kuchen. So ist das,
okay.
Bei mir immer meist. Ja.
Dann haben wir jetzt das Minimalziel, wie es Chevy angesprochen hat, erreicht. Jetzt können wir uns den Kuchen reinpressen und dann hoffen wir mal, dass nach den drei Stücken Weißwasser vielleicht noch ein paar mehr kommen.
Ja,
weil, was ja auch bedeuten würde, wenn wir uns nächste Woche nochmal zu einem Podcast treffen, davon gehe ich ja aus, da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir ein Saisonfazit, dann müssen wir aber den Komischen aus Chemnitz noch mit dazu holen, oder wir reden über eine neue Serie, die dann, ich glaube, am 17.03. beginnt, dann gegen Krefeld.
Genau.
Und ja, das heißt, schauen wir mal, wie wir uns dann nächste Woche treffen.
Und wer es noch nicht gemacht hat, kauft euch eine Karte für Freitag und dann,
Wie es Luis gesagt hat, die Bude muss voll werden oder die Hütte muss voll werden. Irgendwie so war das ausgedrückt. Nee, der Laden muss voll werden. Also.
Und alles andere als dann volle Unterstützung, über 60 Minuten, die Jungs haben es ja auch am Ende gezeigt, jetzt in den letzten Spielen.
Genau.
Selbst wenn Rückstand noch war, kurz vor Ende, die werden kämpfen, die werden sich einen Arsch aufreißen und egal wie das Spiel ausgeht, stolz einfach sein auf das, was man wieder erreicht hat hier als kleiner Standort in der DL2.
So machen wir das. Nurmi, ein besseres Schlusswort gibt's nicht. Wir drücken die Daumen. Alle ins Stadion am Freitag, morgen alle die Daumen drücken und dann sagen wir erstmal bis nächste Woche. Tschüss und ciao.
Aus Grimme, ciao.
Nomi, dank dir. Ciao.